Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Ich hoffe, am Ende meines Lebens mein Leben so gelebt zu haben, dass falls ich in einem Altersheim lande mit einem Menschen, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, dass
wie mit deinem Bruder oder was?
Zum Beispiel, dass wenn wir im gleichen Altersheim landen, warum auch immer, dass das halt nicht so ist, dass wir auf verschiedenen Stockwerken untergebracht werden müssen, weil wir uns wie die Gallagher-Brüder von Oasis überhaupt nicht mehr abkönnen, sondern dass wir halt nebeneinander auf die Veranda geschoben werden, um unseren Wackelpudding im Sonnenuntergang zu essen. Und wir währenddessen lustige Gespräche haben und schöne Erinnerungen teilen daran, wie wir zusammen als Familie eine schöne Zeit hatten. Und das war so die Maxime dahinter, quasi zu sagen, sich immer vorzustellen, hey, du könntest mit dieser Person auch im gleichen Altenheim landen. So, und dann habe ich da lieber ein paar Freunde um mich rum, als nur so alte Feinde.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit
Suse,
Paul
und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast. Wir von Funke, bei uns zu Hause auch gerne der Muma Poker inzwischen genannt. Heute Freitag behandeln wir immer ein Thema, was uns gerade beschäftigt. Mama hat es eingangs im Teaser erwähnt und ich habe sie dieses Wochenende beziehungsweise letztes Wochenende einfach mit einem Thema überfallen, was mich total beschäftigt hat in der letzten Zeit, und das ist das Thema Geschwister.
Warum eigentlich?
Ja, ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben. Zum Beispiel, was bringen einem Geschwister bei? Was macht eigentlich der Altersunterschied? Was macht das so mit dem Verantwortungslernen? Und was bekommt man dann auch in so einem größeren sozialen Familiengefüge eigentlich alles mit, dadurch, dass man jetzt irgendwie Geschwister hat auf einmal?
Mhm. Und auf das, einmal ist gut.
Gerne,
na, aber 11 Jahre später.
Ja, genau, klar. Aber dann irgendwie, ne, habt ihr euch mit 40 tatsächlich, was ich auch eine mutige Entscheidung finde, da vielleicht auch so ein kleines bisschen schon mal die Brücke zu unserem Hauptthema in diesem Podcast. Also, wo kann ich quasi den Mut aus der Verbindung zu meinen Geschwistern ziehen? Und ich sage das jetzt aus der privilegierten Stellung heraus, dass ich mich mit meinem kleinen Bruder unglaublich gut verstehe.
Ja.
Ich glaube, dass das zum einen daran liegt, dass wir 11 Jahre auseinander sind tatsächlich, weil das so eine gewisse Distanz einfach ganz natürlicherweise mit sich bringt.
Ja.
Und auf der anderen Seite fühle ich mich unglaublich verbunden mit ihm.
Mhm.
Und ja, finde das irgendwie schade, dann zum Beispiel davon zu hören, dass es natürlich auch Geschwisterpaare gibt, bei denen das ganz, ganz anders aussieht.
Ja, genau. Ich erlebe das ja immer wieder im Coaching auch, ne? Ist da manchmal eben auch, was weiß ich, meistens hat das mit Erbstreitigkeiten zu tun. Oder mit dem Gefühl, ich bin immer zu kurz gekommen, meine Eltern haben mich nie richtig gesehen, wahrgenommen. Der kleine Sonnenschein, meine kleine Schwester, war immer im Fokus und durfte alles machen. Und aus dem Ungerechtigkeitsgefühl heraus. Und das ist ganz spannend und da sind wir auch gleich bei so einem interessanten Thema, weil das habe ich in der letzten Woche, war ich in Münster-Schwarzach und habe da einen Psychodramakurs gegeben, nur mit Frauen. Das war ein Thema da darin auch, Kernrollen. Und zwar hat in jeder Familie jeder eine Rolle. Ja? Und das Spannende ist bei diesem Konzept der Kernrollen, dass gesagt wird, diese Kernrollen, die du dann eben einmal in deinem Leben dir zugeschrieben werden oder die du auch übernimmst, ne? Also zum Beispiel diejenige oder derjenige, der Frieden stiftet. Also immer, wenn die Eltern streiten, ja, oder die jüngeren Geschwister oder so. Oder derjenige, der sich verantwortlich fühlt. Ja, also für die Geschwister für, mir fallen da so ein paar Beispiele ein, oder der eben der Sonnenschein ist oder die, ne, also die immer bevorzugt wird und die machen kann, was sie will, auch den letzten Scheiß anstellen. Mhm. Manchmal ist das auch das Nesthäkchen.
Klar.
Dann die oder der Aufsteiger in der Familie, also wo die Eltern vielleicht selber irgendwelche Wünsche hatten, was aber sich nicht erfüllen ließ, weil es kein Geld gab, um zu studieren oder weiß ich nicht. Und nun soll das Kind das anders haben. Mhm. Ich erinnere mich auch, du hattest in deiner Handballmannschaft damals jemanden, der, weil das ja Jugend-Bundesliga war, ne?
Also Jugend-Bundesliga, genau.
Jugend-Bundesliga, genau. Dessen Eltern extra mit dem hierher nach Berlin gezogen sind, weil das Kind dann irgendwie eine große Karriere, also hatte man so im Kopf, wollte ihm da nun auch nicht im Wege stehen und dann haben die Eltern das auf sich genommen. Es ist ja auch, da lastet ja auch was auf den Schultern so eines Kindes, ne?
Ja, und wenn ich mich an den Spieler richtig erinnere, dann hatte dieser Spieler auch Geschwister. Tatsächlich.
Mhm, genau. Und dann aber auch Kinder, die quasi den Eltern zur Elternrolle verhelfen, also so die ewige Tochter oder der ewige Sohn, weil eigentlich Kinder sich ja auch mal irgendwann emanzipieren sollten, ja. Mhm. Und dann der Sündenbock, glaube ich,
der
auch
immer alles abkriegt.
In allen Familien, ja, genau.
Klar.
Wenn du das so hörst, was würdest du sagen, ist deine Kernrolle?
Oh, also ich...
Ich habe eine Idee, aber sag mal.
Ja, ich habe mich initial total zu dem Friedensstifter hingezogen gefühlt, aber ich bin also tatsächlich auch jetzt über meine Emanzipation, also durch meine Emanzipation habe ich das Gefühl, habe ich diese Rolle vielleicht auch ein kleines bisschen abgelegt.
Ja, weil du auch nicht mehr hier bist, ne?
Genau, ich bin irgendwie nicht mehr so nah an euch dran. Fritz, mein kleiner Bruder, noch viel näher. An dieser Stelle übrigens ganz, ganz herzliche Grüße raus an alle großen Geschwister. Mama, du bist ja auch eine große Schwester tatsächlich.
Stimmt.
Ich bin ein großer Bruder, das heißt, wir reden hier gerade so, ne, von dem älteren Standpunkt aus. Wir waren unseren Eltern immer noch ein Stück näher vielleicht. Wie weit sind du und dein Bruder auseinander?
Na, fast 3 Jahre.
3 Jahre, okay. Ja, das ist irgendwie mit diesen 11, also bei Papa ist das ja auch so, der hat ja auch einen Bruder und eine Schwester. Seine Schwester ist 18 Jahre älter als er, sein Bruder ist 11 Jahre älter als er.
12
Jahre älter als er. Mhm. Das Verhältnis zwischen den beiden fand ich immer lustig.
Ja.
Ich bin da nie so ganz schlau draus geworden tatsächlich, wie Papa das Ganze so für sich bewertet hat. Aber er ist jetzt auch gerade in Münster tatsächlich diese Woche über und ich hoffe...
In NRW, also nicht nur in Münster, aber ja. Er hat heute Klassentreffen, 40-Jähriges am Samstag.
Ach ja, stimmt. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass er seine Geschwister besuchen fährt, weil normalerweise nimmt er das ja schon als Anlass, wenn er da mal so in der Ecke ist, da zumindest einmal vorbeizuschneien. Mhm. Und ich denke, ich muss ihm nachher, nach der Aufzeichnung dieser Folge, dann auch noch eine WhatsApp-Nachricht schicken und sagen, ey, mach mal ein paar Bilder. Mhm. So, ich würde die nämlich auch so Onkel und Tante gern auch nochmal wiedersehen. So. Mhm. Mal gucken.
Ja, das ist spannend, ne? Also wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, ich würde immer sagen, ich war oder bin die Verantwortliche in der dieser Kernrolle immer gewesen. Auch klar, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich ja nun einen Bruder habe, also die Tochter war.
Mhm. Und man
die
von dir
auch
so
irgendwie eingebunden oder eingemeindet wurde so in haushaltliches Tun, nicht viel, aber immer wieder.
Mhm.
Und da waren dann mein Bruder und ich beide gefragt. Und mein Bruder hatte da so eine ganz coole Art, der, wenn der irgendwie keine Lust hatte oder so, dann hat er sich aufs Sofa gelegt und hat gesagt, er muss jetzt erstmal schlafen. Und dann war der auch so störrisch, also ich weiß gar nicht, woher diese Sturheit kommt,
ja.
dass er dann auch nicht wieder aufgestanden ist. Mhm. Und dann war ich die Dumme, oder was heißt die Dumme, aber dann war ich diejenige, die dann den Abwasch gemacht hat und habe mich natürlich maßlos über den geärgert.
Meinst du, das liegt an diesem Altersunterschied?
Also bei meinem Bruder und mir würde ich den jetzt gar nicht so groß heißen. Also wir haben auch viel gespielt und wir waren uns eigentlich immer sehr nah emotional. Also wir waren schon, wir wussten schon, wir kommen von einem Blut oder wir sind aus einer Blutslinie oder weiß ich nicht.
Mhm.
Ich glaube, das eine war, dass meine Mutter ihn doch durchaus vergötterte, weil er ja auch sehr kreativ ist und sie da, glaube ich, so bestimmte Sachen auch wiederentdeckte. Die ist ja letztendlich auch nur in so einem Mädelshaushalt groß geworden.
Mhm.
Und jetzt war da plötzlich so ein kleiner, süßer Bengel.
Mhm.
Also ich glaube, das spielte eine Rolle, sicherlich. Und ja, ansonsten, ich glaube, auch wenn ich mich da quergestellt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch, wäre ich damit wahrscheinlich auch irgendwie durchgekommen.
Deine Aufmerksamkeit hättest du dann auch bekommen quasi.
Also ich wollte sie dann immer damit nicht alleine lassen, oder mein Vater hat ja auch geholfen oder so, aber ich glaube, das war, ich hatte dann eben immer dieses Pflichtbewusstsein oder vielleicht auch die Verantwortung, dieses Verantwortungsgefühl, irgendwer muss es ja machen und ich mache es jetzt, bevor es keiner macht oder jetzt stundenlang diskutiere oder so. Ne?
Du hast gerade gesagt, Oma hätte meinen Onkel, deinen Bruder vergöttert. Ich habe mir hier auch die Frage aufgeschrieben und die geht jetzt an dich als Elternteil, als meine ehemalige Erziehungsberechtigte und ja auch tatsächlich inzwischen aufgrund des Alters die ehemalige Erziehungsberechtigte von
Gott sei Dank ist das vorbei.
Vom Junior. Genau, jetzt nicht. Ja, jetzt habt ihr alles versucht. Jetzt ist der Karren im Dreck und die Milch ist vergossen.
Ja.
Aber ich habe mich gefragt, wie ist das denn mit Lieblingskindern? Also Papa und du haben immer scherzhaft gesagt, so der eine gehört dem einen und der andere gehört dem anderen und dafür bist du zuständig und das macht der und der macht das genauso wie du. Also ich habe das auch schon immer natürlich als spaßig aufgefasst, aber de facto war es ja tatsächlich so, dass während meiner Kindheit Papa derjenige war, der vor allem viel gearbeitet hat und wir dadurch einfach ganz viel Zeit miteinander verbracht haben, einfach als Mutter und Sohn.
Ja.
Und dann kam Fritz auf die Welt und es wurde so ein eher, aufgrund dieses Altersunterschiedes wurde ich dann ja auch zum Teil damit eingebunden, natürlich jetzt nicht die ersten Jahre, aber ich hatte das Gefühl, es war eher so ein patchworkigeres, wenn ich das, irgendwie schon, aber eher so eine Verantwortungswolke, die wir da zusammen kreiert haben um Fritz herum, quasi, ne, jeder hat sich da so in seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten oder im Rahmen seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten nützlich gemacht, aber siehst du das so ein bisschen, also das
nee, ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Dadurch, dass ich ja dann eben an die Uni gegangen bin mit 45 nochmal, hat dein Vater quasi so ein bisschen meine Rolle übernommen. Der hatte auch immer Unterstützung. Wir hatten ja dann auch zweimal Au-pair-Mädchen. Und ich war da so ein bisschen raus. Und das hat sich dann irgendwie so verdichtet. Ich hatte eine ganze Weile das Gefühl, so ich bin völlig abgemeldet. Also ich sagte irgendwas zu Fritz oder habe ihm vielleicht auch was verboten oder wie auch immer. Und dann hat er mal laut geschrien, dann kam ihm Papa mal zur Hilfe. So, und dann waren die beiden plötzlich eine Front gegen mich und ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah. Und wir hatten bei dir die Regelung, dass wir immer gesagt haben, der gerade in Charge ist, also der den Hut auf hat oder die, die den Hut auf hat, die bestimmt. Und der andere oder die andere hat sich rauszuhalten. Und das war plötzlich bei Fritz nicht mehr so. Und das hat mir eine ganze Weile ganz schön, fiel mir das ganz schön auf die Füße. Also es hat mich dann auch belastet ein bisschen. Und jetzt ist es inzwischen so, dass ich könnte gar nicht sagen, das ist jetzt mein Lieblingssohn oder so, weil ich finde...
Wie bitte?
Ich finde euch beide super, super klasse und ich sehe auch die Unterschiede, die ihr habt. Also ich ganz banal, ja, dein Bruder ist wesentlich kuscheliger als du zum Beispiel. Ja. Und das genieße ich jetzt noch. Also wenn ich mit Fritz dann ab und zu mal so Arm in Arm irgendwo sitze oder wir kuscheln, finde ich das großartig. Es geht, mit dir ging das in dem Alter nicht mehr. Vielleicht warst du da auch zu abgehärtet vom Handball. Ich habe keine Ahnung.
Aber ich glaube auch, dass das ein oder andere Handtuchgefecht in der Umkleide mir da vielleicht irgendwie diese Nähe ausgetrieben hat oder diese Zärtlichkeit.
Oh
nein, nein, das klang jetzt wesentlich
also das wäre jetzt meine, das wäre jetzt meine Interpretation, aber ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich glaube schon, du hast da auch einen großen Anteil mit dran gehabt, diesen jungen Mann großzuziehen.
Ja. Ich erzähle immer noch gerne die Geschichte, dass sein erstes Wort Desoxyribonukleinsäure war und dass er dafür ein besonders großes Weihnachtsgeschenk bekommen hat.
So, aber, also, ich glaube, das sind so die Mythen, die Familienmythen, die man sich so erzählt.
Ja.
Auf jeden Fall hat er, was ich sehr, sehr schätze, ist tatsächlich, dass wenn er das Gefühl hat, er kommt hier nicht weiter oder er versteht uns gerade nicht,
dann kommt er zu mir.
Was üblich ist, dass er dann bei dir immer einen Ansprechpartner findet, der ihn da irgendwie nochmal wieder gerade rückt oder ihm eine Haltung sagt.
Und ich finde das großartig, weil ich habe auch jetzt in unserer erweiterten Familie quasi, ne, mit meinen Cousins und Cousinen, zumindest auf dem einen, also vom einen Teil der Familie, echt wirklich engen Kontakt. Und ich finde das total schön. Die sind ja auch ein paar mehr. Mhm. Sowohl auf Papas Seite als auch auf deiner Seite sind wir da durchaus gut versorgt, was irgendwie Geschwister
Nachwuchs.
Und Nachwuchs von Geschwistern und Geschwistern von Geschwistern angeht. Mhm. Und ich finde das total schön, auch da zu sehen, fand ich auch total schön, als letztens mein größter oder mein großer Cousin, meine große Cousine in Berlin waren, auch die mal zusammen zu sehen. So, ne? Also wie dadurch, dass sie jetzt auch beide zu Hause ausgezogen sind und auch schon so ein bisschen Abstand wieder zum Elternhaus gewonnen haben, wie gehen die jetzt auch miteinander um und wie ist das dann für die, sich jetzt auch, wenn man aus anderen Städten gemeinsam nach Berlin reist, beziehungsweise in dem Fall sind sie ja gemeinsam aus einer anderen Stadt angereist, wie das dann für die beiden ist, sich dann da auch so ein bisschen abzudaten und so. Fand ich total cool mit anzusehen.
Ja, stimmt. Wobei meine Nichte ja nun, also die, das ist die Familie meines Bruders mit 3 Söhnen und einem Mädchen. Meine Nichte mir manchmal ein bisschen leid tut, mit 3 Brüdern groß zu werden und auch in so einer ähnlichen Rolle zu sein wie ich, mit so einer Unterstützung der Mutter und so, das ist, finde ich, nicht einfach.
Das ist auf jeden Fall eine Rolle, die prägt. Und das war auch so ein bisschen der Grundgedanke hinter diesem Podcast und diesem Thema, was ich heute für heute mitgebracht habe. Und zwar genau eben dieses, was lerne ich vom kleineren Geschwisterkind? Was lernt das kleinere Geschwisterkind vielleicht von mir? Das können wir jetzt leider schlecht erörtern. Da hätten wir Papa jetzt hier mit am Tisch gebraucht.
Oder Fritz fragen sollen.
Vielleicht kriegen wir das auch irgendwie Social Media mäßig aufbereitet. Auf jeden Fall, genau, hat mich das so beschäftigt, auch weil ich natürlich als die soziale Gruppe, in der ich am meisten experimentiere, direkt in meine Band geguckt habe und mir dann auch mal aufgefallen ist, hey, da sind wir 5 Leute mit Geschwistern und einer ohne.
So. Wer ist der eine ohne?
Tja, das werde ich jetzt, weil ich so ein unglaublich integrer Bandkollege bin, natürlich nicht preisgeben. Außerdem haben wir es gesagt, wir dürfen keine privaten Informationen veröffentlichen.
Oh Gott.
Das heißt, vielleicht war das auch schon viel zu privat, dass ich gesagt habe, dass da andere Geschwister haben. Aber diese Dynamik hat mich auf jeden Fall darauf gebracht. Und was glaubst du, was hat dein jüngerer Bruder dir beigebracht?
Mein jüngerer Bruder?
Einfach durch den Umgang
stoische,
mit ihm.
Eine stoische Haltung.
Ja.
Nee, ich weiß gar nicht. Ich glaube, also das Spannende ist, wir haben ja sehr, sehr lange ein und denselben Freundeskreis gehabt, so mehr oder minder. Und haben uns, glaube ich, immer so, also das ist jetzt meine Sicht, vielleicht hat er eine ganz andere drauf, aber haben uns eigentlich immer so auch als etwas Gleichgesinntes verstanden.
Also eine Einheit.
Ja, seine Einheit. Und ich glaube, er hat mich manchmal überrascht, weil er hatte ja unter anderem auch eine Punkband. Und da bin ich ja dann auch auf Konzerte gegangen. Also ich habe selber meine Punkzeit gehabt. Aber das war dann nochmal so ein Hingucken in diese Punkzeit oder so. Also und alles, was mit Musik zu tun hat, da hat er mich geprägt, aber ich ihn, glaube ich, auch. Also auch wenn ich jetzt kein Instrument großartig gespielt habe, also bis auf Blockflöte. Und das nicht wirklich, nur sehr halbherzig. Aber was könnte es noch sein? Ich finde es ganz schwer. Kannst du das von Fritz und dir sagen?
Auf jeden Fall. Bei mir ist es ganz klar die Verantwortung. Und das begründe ich einmal mehr in dem Altersunterschied. Also es war einfach so, und ich erinnere mich da zum Beispiel an diese Situation, wo ich auf den Knirps aufgepasst habe. Es kann nicht wirklich, es muss so 1 gewesen sein, vielleicht auch noch nicht mal. Aber auf jeden Fall hattet ihr einen wohlverdienten Pärchenabend zusammen bei Freunden. Und ich rief irgendwann sehr verschnupft und leicht verheult an, dass ich jetzt gerade den Kleinen auf dem Arm hätte, weil er irgendwie angefangen hätte zu schreien. Und dass er mir irgendwie, naja, hinten ins T-Shirt gebrochen hätte.
Ja, stimmt.
Und dann kamt ihr nach Hause und fandet 2 völlig aufgelöste Söhne hier vor und musstet uns dann beide ins Bett bringen. Und solche Sachen wie halt auch, jetzt geht doch mal mit Fritz auf den Spielplatz oder jetzt geht euch doch mal ein Eis holen oder ich weiß nicht was, das ich vermisse diese Zeit tatsächlich total und so ein, ich finde es irgendwie, wenn ich jetzt im Nachhinein immer drüber nachdenke, total schade, dass ich dann irgendwie so ausgezogen und abgehauen bin. Ich hätte da, glaube ich, noch viel lieber.
Die haben dich rausgeschmissen, mein Lieber.
Naja, so halb, ja. Ihr habt so getan.
Ja, naja, also es war, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass du dann etwas weiter weg warst.
Ja, für uns, ja, für uns. Ja, du, ach, ne.
Für Fritz weiß ich nicht, aber für uns vielleicht. Aber mehr sagen wir jetzt nicht. Aber was ich so tragisch finde und was ich wirklich immer mal wieder beobachte, ist, solange die Eltern leben, ist tatsächlich so eine Art, dann gibt es eben, da ist ganz klar, wie das geordnet ist. Ne? Also wenn man jetzt von diesen Kernrollen ausgeht oder so, wer da was macht und wie so. Und wenn dann die Eltern sterben, dann heißt das ja, man geht in eine neue Rolle rein eigentlich. Also ich habe mir damals vorgestellt, als mein Vater dann auch noch gestorben ist, mir so vorgestellt, da sind so Reihen von Menschen, vor uns waren schon welche, die gibt's nicht mehr und jetzt bin ich so in der ersten Reihe. Das heißt, ich bin jetzt so an meine, in meiner Verantwortung, also kann mich jetzt nicht mehr irgendwie bei meinen Eltern ausheulen oder so.
Da in so einer endgültigen Verantwortung angekommen. In so einer endgültigen, angekommen.
Ja, genau, genau. Und das aber, was eben häufiger passiert und was ich halt immer wieder beobachte und sehr, sehr traurig finde, ist, wenn dann der Streit ums Erbe anfängt. Und wenn dann so Vorwürfe auftauchen wie, ja, Mama hat dich immer lieber gehabt als mich und solche Sachen. Also wo so ein Groll ist, wo so ein, ich weiß nicht, Konto geführt wird über die letzten 20, 30, 40 Jahre. Und da immer alles reingeht und statt sich mal hinzustellen und zu sagen, was denke ich da eigentlich die ganze Zeit? Weil das ist ja selbst gemacht. Das ist ja nicht, muss ja nicht immer unbedingt den Tatsachen entsprechen.
Klar.
Beobachte ich dann eben häufig, wie Menschen in so Opferrollen gehen und dann daraus heraus eben so ein Groll entwickeln, Zorn entwickeln, man sich verstreitet, Vorwürfe gemacht werden, wo du dann nur noch daneben stehst und denkst, ey, ihr seid doch erwachsene Menschen, ist doch jetzt nicht euer Ernst. Und wo dann ja Geschwisterkonflikte auflammen, die vorher überhaupt nicht wahrnehmbar sind, ne? Solange die Eltern noch leben.
Und meinst du, dass das so versteckte oder jetzt mal blöd ausgedrückt verschleppte Sachen aus vorherigen emotionalen Situationen sind, die dann da nochmal so zusammengeführt werden? Also wenn es jetzt zum Beispiel, wenn wir bei dem Thema bleiben, eine Mama hatte dich immer lieber als mich, so, also dann hat ja der oder derjenige, der das sagt, der oder diejenige, die das sagt, hat ja dann genauso wie du gesagt hast, quasi dieses Buch geführt. So, und wo hört das dann auf mit diesem Vergleichen? Also wo steigt man da dann wieder aus?
Ja, das ist eine gute Frage. Also auf jeden Fall, das, was passiert, ist, dass Menschen in Lebenskrisen geraten, wenn die Eltern sterben. Das kann ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann ja auch sein, dass ich plötzlich konfrontiert bin damit, dass ich eben auch endlich bin oder auch irgendwann sterben werde, ne? Und dann hängt das natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, was ist da jetzt mal, abgesehen vom Geld, wenn es um Geld geht, welche Rolle hatte ich da auch, also so Themen wie Macht, Eifersucht oder auch so verletzte Gefühle, eben in Momenten, wo die Eltern vielleicht ungerecht waren. Jetzt leben wir ja und machen ja alle unsere Fehler. Also wir sind ja immer mal auch ungerecht. Wir sind ja nicht nur gerecht. Also ist ja kein Mensch. Aber das kommt in solchen Momenten dann eben noch mal schneller hoch. Und ich erinnere mich auch tatsächlich an Trauerfeiern, wo dieser Satz, ja, meine Schwester war ja immer die Tolle und ich war ja immer der Oberarsch oder der weiß ich nicht, dann ganz hochkommen. Und das ist so tragisch, weil man sich eigentlich hinsetzen müsste und sagen müsste, okay, ich habe das jetzt so in mir, was kann ich denn tun, damit ich das loswerde oder damit ich das umwandle? Weil es ja letztendlich komme ich ja jetzt in eine neue Rolle. Ich bin ja nicht mehr Kind, weil meine Eltern sind nicht mehr da. So, ich könnte jetzt auch sagen, ich gehe jetzt in die Verantwortung.
Ja, und da vielleicht auch die Verbindung zum Geschwisterkind zum Geschwisterteil suchen, weil es natürlich dann, wenn man sich die Eltern geteilt hat, es nachvollziehbarerweise ja auch für das Geschwisterkind jetzt nicht so einfach sein kann, dort so eine Bezugsperson wirklich auch zu verlieren. Mhm. Also ich verstehe das, ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass quasi gerade dieser Schmerz über den Verlust da nicht unbedingt zu einer Vereinigung von zwei Menschen oder von Familie führt, sondern halt wirklich dazu führt, dass da echt hochentzündliches Material entsteht. Mhm.
Ja, das ist sicherlich das eine. Und das andere ist, was natürlich auch passiert, ist, dass die alten Eltern, was weiß ich, möglicherweise selber krank sind. Und es gibt ein Kind, das sich ganz viel kümmert. Mhm. Und ein anderes, das vielleicht weiter weg wohnt und sich gar nicht so kümmern kann. Mhm. Ja. Und dann wird irgendwann das Testament eröffnet, wenn die alte Mutter oder der alte Vater gestorben ist, und dann stellt sich plötzlich raus, dass einer bevorzugt wurde. Mhm. Ja, also das kann mal derjenige oder diejenige sein, die sich gekümmert hat die ganze Zeit. Mhm. Ist aber eben auch öfter mal so, dass das eben der oder die ist, die weit weg ist. Mhm. Und dann wird es natürlich ungerecht. Mhm. Ja, weil man eigentlich ja doch denken sollte, deswegen gibt es so inzwischen so die Möglichkeit, offene Testamente zu machen, also noch früh genug, und dann eben, wo auch Familie, also die Kinder und derjenige, der dann irgendwann als erstes sterben wird, meistens sind es ja die Eltern, beim Notar sich treffen und der Vater oder die Mutter dann sagt, wie er oder sie das Testament aufsetzen will oder so, ne? Wo man sich dann nochmal darüber einig wird. Und ich finde ja sowieso immer, diese Regelung Hälfte-Hälfte, wenn es jetzt zwei sind oder jeweils ein Drittel, am einfachsten. Ja? Also gar nicht zu sagen, ich mache da jetzt Auflagen oder der kriegt das Haus oder der kriegt das, sondern dann zu sagen, okay, wenn der eine das Haus nimmt, dann muss er dafür sorgen, dass die andere, was weiß ich, einen gleichen Wert bekommt oder eine Miete zahlen oder irgendwie sowas. Also so, ne, wo man das gerecht aufteilt. Aber da kommen eben auch, und das ist das Schwierige, und da triffst du dann Leute, die zum Psychologen gehen oder ins Coaching gehen oder so, da kommen eben auch alte Verletzungen und diese Gefühle von, ich bin es nicht wert oder ich bin nicht genug, oder diese Sachen kommen dann eben wieder hoch, die sich vielleicht in der Kindheit gezeigt haben. Weil ich meine, wenn ich jetzt dich fragen würde, kann man vielleicht gar nicht fragen, aber wer ist jetzt erfolgreicher oder vergleichst du dich mit deinem Bruder oder so, ne? Dann
absolut nicht.
Nee, eben, das ist ja auch das Gute an 11 Jahren Abstand möglicherweise.
Aber ich will mich einfach generell nicht mit Menschen vergleichen. Mich darauf konzentrieren, ein großer Bruder zu sein. Oder ja. Ich zu sein. Viel besser noch ich zu sein.
Ich meine, weil das Interessante ist ja eigentlich an Geschwistern, dass das die Menschen sind, mit denen du am längsten in deinem Leben zu tun hast.
So. Und ich habe irgendwann mal diesen wunderbaren Satz gehört, dass es gut sein kann, dass man, ne, zum Ende seines Lebens dann in irgendein betreutes Wohneinrichtung Dings geschoben wird.
Mehrgenerationenhaus finde
genau,
ich.
Genau, in ein Mehrgenerationenhaus, in eine Altersresidenz. In eine Altersresidenz abgestellt mit dem Rollstuhl.
Ja,
es
muss ja nicht abgestellt sein. Wann habe ich das?
Stimmt, es gibt auch Selbstfahrende.
Ich habe vor ein paar Tagen wieder gelesen, also gibt es auch in Schleswig-Holstein schon, aber das war, glaube ich, irgendwo bei in Baden-Württemberg oder auf Rheinland-Pfalz, weiß ich nicht mehr. Jemand, dessen Mutter, der auf dem Bauernhof lebte, dessen Mutter so langsam dement wurde und der dann überlegt hat, wie er das jetzt hier so managen kann, und dann auf die Idee gekommen ist, er macht jetzt einen Seniorenhof. Ja. Also wo die Senioren noch dabei sind, die schälen die Kartoffeln fürs Mittagessen, da wohnen irgendwie 22, und dann gibt es noch einen Pflegedienst, also der dann auch noch, also Krankenschwestern und so, die dann auch rund um die Uhr da sind.
Klar.
Ja, oder der andere, der dann die Alpakas füttert oder was weiß ich. Also das ist so mein Altersideal, irgendwo zu sein, wo ich noch eine Aufgabe habe.
Wir reden ja aber nicht über Altersideale, sondern über Geschwister tatsächlich. Und was ich eigentlich nur vorhin sagen wollte, ist, dass ich hoffe, am Ende meines Lebens mein Leben so gelebt zu haben, dass falls ich in einem Altersheim lande mit einem Menschen, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, dass
wie mit deinem
wir,
Bruder oder was?
Zum Beispiel, dass wenn wir im gleichen Altersheim landen, warum auch immer, dass das halt nicht so ist, dass wir auf verschiedenen Stockwerken untergebracht werden müssen, weil wir uns wie die Gallagher-Brüder von Oasis überhaupt nicht mehr abkönnen, sondern dass wir halt nebeneinander auf die Veranda geschoben werden, um unseren Wackelpudding im Sonnenuntergang zu essen. Und wir währenddessen lustige Gespräche haben und schöne Erinnerungen teilen daran, wie wir zusammen als Familie eine schöne Zeit hatten. Und das war so die Maxime dahinter, quasi zu sagen, sich immer vorzustellen, hey, du könntest mit dieser Person auch im gleichen Altenheim landen. So, und dann habe ich da lieber ein paar Freunde um mich rum, als nur so alte Feinde.
Ja, wunderschönes Bild. Ich möchte gar nicht im Altenheim landen.
Och Mama, ach, ey, wir finden
ich dachte
schon
eigentlich,
Platz für dich.
Nö, ich dachte eigentlich, ihr nehmt mich auf.
Ja, nee, klar. Ne? Ey, das ist alles eine Frage des Geldes, sondern da sind wir wieder beim Erbe und diesem leidigen Thema, wirklich. Also wenn ich da bevorzugt werden könnte, einfach nur, also wenn wir jetzt irgendwie mal anfangen, so grob zum Beispiel das Testament schon mal aufzusetzen, also, da kann ich dir da vielleicht einen Platz reservieren.
Ja. Naja, also der Mechanismus, der dahinter tatsächlich steckt, ist der soziale Vergleich. Das heißt, Menschen vergleichen sich, in dem Fall jetzt mit den Geschwistern, am ehesten mit Leuten, die in ihrer Nähe sind.
Klar. Also, ne?
Ja, je nachdem, was ich auch über mich selber denke, je weniger Selbstwertgefühl ich habe, umso mehr bin ich auch im Vergleich. Und da irgendwann mal sich so sagen können, ich bin ja auch ein Individuum. Also klar, auch ich komme aus der Familie und da gibt's auch bestimmte Eigenarten vielleicht, aber ich bin auch
ich
mich selbst verantwortlich.
Hm.
Die sind eher in der Lage, da auch gar nicht so in die Vergleiche zu gehen und eher im Sinne von, okay, da damals ist dir echt Unrecht getan worden, zum Beispiel, zu sagen zu dem anderen und das war auch nicht in Ordnung oder so. Also was ich damit sagen will, da ist sicherlich Kommunikation hilfreicher oder wenn man sich bewusst wird, dass man so im Groll ist oder dass man denkt so, der andere war viel toller und ich, dass man das doch eigentlich am besten mit den Geschwistern dann bespricht auch, wie habe ich mich eigentlich gefühlt als Kind?
Also ich weiß nicht, wer von Fritz und mir toller war, aber ich weiß nur, dass ich in seinem Alter auf jeden Fall schon einmal deutscher Meister im Handball war in der Jugend. Also ich weiß jetzt nicht, ne? Also
ja,
wen ihr lieber
eindeutig,
habt.
Eindeutig,
ne? Also,
ja, natürlich.
Keine
so,
Ahnung.
Aber was passiert, wenn es so eine Parent-Identifikation gibt, ne? Also so eine Eltern-Identifikation, das gibt es ja auch manchmal, dass Kinder Rollen übernehmen, weil meinetwegen sich die Eltern getrennt haben und der Mutter geht's nicht gut und dann wird quasi das Kind zur Mutter. Oder was ich auch schon hatte im Freundeskreis, wenn ein behindertes Kind in der Familie ist, was jetzt einfach definitiv mehr Aufmerksamkeit braucht, ne? Dass dann auch ganz schnell mal das andere Kind, das gesunde Kind, da auch ein bisschen drunter leidet, weil es eben einfach gar nicht diese Aufmerksamkeit kriegt und auch nicht kriegen kann. Also, ne,
das, klar.
Und da, also ich kann, glaube ich, nur appellieren an dieser Stelle, weil meine Eltern sind ja schon tot. Insofern ist das jetzt dieses Thema schon alles, liegt schon hinter mir. Aber immer wieder zu schauen, dass das doch die nächsten Verwandten sind und dass es irgendwie doch eigentlich darum gehen sollte, wie man gut miteinander auskommen kann. Auch egal was da, und das ist natürlich auch Psychologen und so weiter gibt, wo man sich dann Hilfe suchen kann, wenn man merkt, oh, weil da strugglen wirklich viele Leute, eben gerade dann, wenn die Eltern tot sind und ne, das kann sogar, wenn da so Gefühle von Ungerechtigkeit und so ganz starke Gefühle sind, dann kann das sogar sich auswirken in irgendwelche psychosomatische oder auch psychische Erkrankungen. Also da nochmal zu schauen und sich dann lieber irgendwo Hilfe zu suchen, damit man wirklich in einen guten dritten Lebensabschnitt kommt. Ja.
Hast du früher auch das gehört, was dein Bruder gesagt hat?
Nee, ich war immer eher anders, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, was er sagt. Ich habe ihn ganz oft in Momenten, also das war eins meiner Schlüsselerlebnisse tatsächlich, kann ich mich sogar noch erinnern. Da war ich so Anfang 20, wohnte auch nicht mehr zu Hause und er kam und hatte super schlechte Laune. Und ich habe dann mit ihm 2 Stunden gesprochen. Ich hatte gute Laune an dem Tag, also richtig gute Laune. Und dann 2 Stunden mit ihm geredet und dann war er richtig wie ausgewechselt und ihm ging es richtig gut und er war wieder fröhlich und ich hatte schlechte Laune.
Sehr gut.
Und dann habe ich das erstmal verstanden, was man da so austauscht, nonverbal, ja. Mhm. Und habe mich danach immer so ein bisschen, weil er manchmal wirklich, wenn er schlechte Laune hat, ist er, dann kann ich nicht viel mit ihm anfangen und dann finde ich es auch anstrengend. Mhm. Dann ganz schnell gelernt, mich da auch ein bisschen rauszuziehen.
Ja, das war immer großartig, weil bei Fritz und mir war das häufig so, dass wir euretwegen schlechte Laune hatten. Insofern konnten wir super miteinander connecten. Aber das war auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Und du hattest es vorhin einmal kurz angesprochen. Wie fühlt sich das als Elternteil an, wenn man dann auf einmal 2 Kinder hat und dann ja auch manchmal so ein, vielleicht das Gefühl aufkommen kann, man ist so der Feind in der eigenen Wohnung. So, weil man
also
hat
das
da so eine
kenne
Front
ich schon lange, lange, lange tatsächlich, ja. Weil ich ja die einzige im Geschlecht weibliche Person in diesem Haushalt bin.
Oh, ja.
Und manchmal den Eindruck habe, ich spreche eine andere Sprache als ihr. Also, aber ich, also als Eltern, ja, das gibt Sachen, die muss man einfach aushalten. Genauso wie ich bestimmte Sachen nicht anspreche, auch dir gegenüber nicht. Weil ich denke, ja, okay, ist dein Leben, was soll ich mich da jetzt einmischen oder dazu sagen, auch wenn ich das anders.
Was sind das denn für Cliffhanger, ey? Oh Gott, oh Gott.
Das ist eine andere Folge.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sachen, die einem die Mutter nicht sagt, weil sie denkt, dass sie einen immer noch beschützen muss.
Nee, andersrum. Sachen, die Mutter nicht sagt, weil sie das Gefühl hat, dann ist sie wieder in ihrer Mutterrolle und das will sie nicht. Weil ich möchte ja wirklich
Du wirst doch immer meine Mutter bleiben.
Ja, das werde ich sicherlich immer bleiben, aber ich wäre auch gerne jemand, der einfach ja so im erweiterten Freundeskreis dazugehört und das werde ich nie tun. Also ich weiß nicht, ich als Person möchte wahrgenommen werden, glaube ich, und nicht immer nur in meiner Rolle als Mutter.
Verstehe. Ja, und da sind wir natürlich wieder bei dem, was du eingangs auch beschrieben hattest, bei diesen verschiedenen Rollenbildern, in welche man dann innerhalb einer Familie auf jeden Fall quasi reingezwungen wird, in welche man aber auch zum Teil reinwächst.
Ja, in die man auch geht. Ja,
klar.
Ich meine, wenn die Eltern immer streiten, dann ist der Friedensstifter vielleicht auch derjenige, und was übrigens auch ich total nachvollziehen kann, dass Kinder dann das Gefühl haben, oh, hier geht irgendwie was schief oder hier gibt's Krach und ich muss mich jetzt einbringen, um das hier wieder zu schlichten.
Hm.
Genauso wie Kinder, also vielleicht nicht ganz ganz große, aber Kinder auch oft denken, sie sind schuld, wenn die Eltern sich dann trennen oder so. Ne?
Ja, das finde ich ganz hart, weil ich habe das natürlich auch mitbekommen, gerade über meine Schulzeit hinweg hatten wir auch einige Geschwisterpärchen, die natürlich dann in unterschiedlichen Klassen untergebracht waren, manchmal zum Teil auch in derselben Klasse, aber tatsächlich öfter in unterschiedlichen Klassen. Und mich hat das immer unterschwellig beeindruckt, dass es manche Eltern gab, die es irgendwie geschafft haben, zusammenzubleiben.
Mhm.
Und dass bei ganz vielen anderen da diese Trennung dann irgendwann kam, irgendwann die Scheidung. Und das war wirklich, also wenn ich so in meinen Freundeskreis gucke, ist das recht vielen meiner Freunde widerfahren. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall ein anderes Thema.
Ja, ich glaube, vielleicht sollte ich mit Papa mal als nächsten, einen der nächsten Podcasts darüber, ich meine, wir haben jetzt am Sonntag.
Boah, können wir einen über Ehe machen? Ich wollte gerade sagen.
Genau, 30. Ehetag hätte ich versucht.
Ey, geil.
Hochzeitstag. Und vielleicht sollten wir darüber mal reden. Das ist ja eigentlich auch.
Voll, bitte.
Vor allen Dingen will ich mal wissen, was ist denn überhaupt 30 Jahre? Ne? Also silberne Hochzeit ist ja klar, 25.
Ich bin 30 Jahre. Hallo.
Nein, noch nicht ganz.
Naja, noch nicht ganz. Aber
naja,
so.
Gut, aber so, was ist das? Ist das dann Stahlhochzeit? Nee, noch nicht. Stahl kommt wahrscheinlich bei 75 Jahren oder sowas. Oder eiserne Hochzeit heißt das dann, glaube ich, ne?
Sind das
also,
25?
Liebe HörerInnen, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann schickt mir doch bitte über Instagram oder per Mail einen Hinweis, was 30 Jahre Hochzeitstag sind. Was wir jetzt hier feiern. Diamanten wird das auch nicht sein.
Oder ich google es gleich einmal für dich.
Nein, ich will das von den Hörern.
Habt ein ganz schönes Wochenende.
Wir wünschen euch ein schönes Wochenende mit den Geschwistern
und nehmt sie mal wieder
der
in den
Familie
Arm.
Und grüßen herzlich.
Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
Podcast von Funke.